Herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Heute Redefine Global Solidarity, CADUS im Gespräch. CADUS ist eine Nothilfeorganisation aus Berlin, deren Ursprünge in linken bis linksradikalen Kreisen liegen. Das anarchistische Radio Berlin hat mit ihnen über ihre Arbeit in der Ukraine und in Gaza, aber auch über die alltäglichen Herausforderungen gesprochen. Ihr hört hier eine leicht gekürzte Fassung des Interviews. Es wurde geführt im März 2025 und in voller Länge könnt ihr es auf freie-radios.net nachhören.
CADUS ist eine humanitäre Nothilfeorganisation. Das heißt, wir entsenden eigene Teams in Krisen- und Kriegsgebiete weltweit. Und je nachdem, was dann vor Ort gebraucht wird, leisten wir dann eben Hilfe, unterstützen die Menschen dann vor Ort. Hauptsächlich medizinisch, das ist so das, was wir bisher am meisten gemacht haben. Das heißt, wir haben dann Teams, die dann entweder in lokalen Krankenhäusern mithelfen in den Notaufnahmen oder die medizinische Trainings geben für Laien, aber auch für medizinisches Personal. Oder was wir jetzt gerade sehr viel machen, ist, dass wir so Medivacs heißt das, das heißt medizinische Evakuierung machen, Patienten verlegen von Krankenhäusern, die gerade entweder ja, unsicher sind und evakuiert werden müssen oder wo die Patienten nicht die Behandlung bekommen können, die sie brauchen, verlegen wir die dann in Krankenhäuser, wo das dann eben geht. Das sind oft Intensivpatienten, das heißt, sie müssen dann zum Beispiel beatmet werden oder so. Da sind wir dann mit Fahrzeugen und Teams da, die das dann machen können. Was wir auch jetzt gerade noch mehr in den Fokus nehmen, ist auch eine technische Hilfe. Das heißt, so in Richtung Wiederaufbau. Das haben wir in der Ukraine zum Beispiel auch viel gemacht, dass wir einfach tatsächlich Gebäude und sowas zusammen mit den Menschen vor Ort wieder aufbauen und da das nötige Werkzeug und Know-how liefern.
Was war denn ursprünglich die Idee hinter CADUS? Wie wurde es gegründet und wie seid ihr so zu dem geworden, was ihr jetzt seid?
Das waren ein paar Leute, die viel auch auf der Fusion, so einem Festival in Mecklenburg-Vorpommern, einigen wird es ja wahrscheinlich ein Begriff sein, gearbeitet haben, teilweise auch selber dann schon Hintergrund hatten im entweder Rettungsdienst oder auch in anderen ja, humanitären Organisationen. Und die haben sich dann irgendwann mal so umgeschaut auf dem Gelände und gedacht, ey, eigentlich gibt es hier so viele coole Leute mit so vielen Fähigkeiten, die man auch benötigt, wenn halt irgendwo ja, eine Katastrophe eintritt und irgendwie viele Menschen Hilfe brauchen. Weil auf so einem Acker letzten Endes wird ja auch innerhalb von kurzer Zeit dann alles hochgezogen, was man dann eben braucht, um zehntausende Menschen irgendwie zu versorgen, von Sanitär über Strom, medizinische Versorgung und so weiter. Angefangen hat es dann mit den ersten so Ausbildungsmissionen nach Nordostsyrien oder früher ja dann auch oft noch Rojava genannt. Da haben wir dann mit einem kleinen Team ja im Prinzip so Rettungssanitäterkurse gegeben, einfach weil wir gefragt wurden, ob wir das machen können, weil damals der Bedarf sehr hoch war vor Ort. Da haben halt ja, gegen den IS gekämpft und hatten zum Teil einfach nicht die Fähigkeiten, ihre Leute dann irgendwie zu versorgen, wenn die verletzt waren. Und das war sozusagen der Auftakt, mit dem es dann losging. Dann über Seenotrettung bis zu ja, Einsätzen in Mosul im Irak, auch während ja, quasi die Kämpfe gegen den IS stattgefunden haben. Und das ist dann hat sich ein bisschen vergrößert, aufgefächert, weil wir halt gesehen haben, dass es auch gerade in Richtung Kriegsgebiet nicht so viele Organisationen gibt, die da tatsächlich vor Ort arbeiten wollen oder können. Und das ist so ein bisschen die Nische auch geworden. Das haben wir nicht unbedingt geplant, dass das so unser Ding wird. Aber das hat sich dann tatsächlich einfach so entwickelt, dass wir da drin irgendwann gut geworden sind und wussten, wie man sich in solchen Gebieten bewegt, was man zu erwarten hat. Und dann auch Leute zu uns gekommen sind, die die Fähigkeiten hatten und auch bereit waren, so das Risiko einzugehen, was mit solchen Einsätzen einhergeht.
Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, wie ihr eure Einsatzorte auswählt.
Früher, ganz am Anfang, so wie ich ja gerade schon mal gesagt habe, Nordostsyrien, das war so ein bisschen von, während wir uns gerade gefunden haben, sozusagen als Gruppe, kam von außen die Anfrage oder auch die Idee. Die Leute standen uns natürlich auch irgendwie vom politisch und so recht nahe da in Nordostsyrien, dass wir dachten, das ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Und ja, dann ging es immer so ein bisschen danach eigentlich, wo sehen wir gerade die größten Lücken und den größten Bedarf, was können wir eben auch leisten. Deswegen sind wir dann damals auch mit in die Seenotrettung gegangen, weil da der Bedarf einfach ganz offensichtlich war und ja auch immer noch ist. Haben dann aber doch festgestellt, dass die Seenotrettung ja schon sehr spezialisiert ist und dass dann nicht unbedingt wir jetzt die Organisation sind, die das dann auch noch machen müsste sozusagen, sondern da gab es dann ja auch schon Sea-Watch und andere Seerettungsorganisationen, die da auf jeden Fall schon weiter waren und das auch, ja ich sag mal, professioneller schon aufgezogen hatten. Und gleichzeitig gibt es jetzt auch seit ein paar Jahren so ein System über die Weltgesundheitsorganisation, also über die WHO. Die Idee dahinter ist, dass ja, es Organisationen gibt, die alle nach einem selben Standard arbeiten, sodass, wenn irgendwo Hilfe dann auch ankommen soll, klar ist, dass das mit einer gewissen Professionalität stattfindet und auch diese Organisationen untereinander sich gut austauschen können, gut zusammenarbeiten können. Über diesen EMT-Mechanismus gibt es dann eben auch tatsächlich regelmäßig Anfragen von zum Beispiel Ländern, denen gerade irgendwie eine Krise stattfindet, eine Katastrophe. Darüber kommen eben auch immer wieder Anfragen rein sozusagen. Und bei diesen Anfragen ist es ein bisschen einfacher, weil sozusagen die Hilfe dann von dem jeweiligen Land auf jeden Fall auch gewollt ist und man dann auch unterstützt wird durch die WHO. Das ist manchmal ein bisschen einfacher, dann Fuß zu fassen in gewissen Regionen oder Ländern, als wenn man es dann auf eigene Faust probiert, weil das haben wir zum Beispiel auch im Jemen versucht und sind da dann aber doch auch gescheitert und haben dann irgendwann auch abgebrochen, da weiter reinzugehen, weil es einfach gab keinen Ansatzpunkt für uns, da richtig aktiv zu werden. Das heißt, es ist ein bisschen so eine Mischung aus dem, was so, ich sag mal, von offizieller Seite her angefragt wird, aber auch ganz klar natürlich, wo sehen wir den Bedarf und wo können wir helfen.
Und wie bereitet ihr euch auf solche Einsätze vor?
Ja, im Vorfeld gibt es ja natürlich erstmal ja, so eine Monitoring-Phase, würde ich es jetzt mal nennen. Das heißt, bei uns das Projektmanagement guckt sich dann erstmal genau an, ja, was ist eigentlich gerade so die Lage vor Ort, was gibt es dazu schon, was wissen wir, was für Infos gibt es vielleicht von der UN oder von dem örtlichen Gesundheitsministerium oder so. Erstmal rausfinden sozusagen, was ist denn der eigentliche, wirkliche Bedarf. Und inwieweit deckt sich das mit dem, was wir dann auch anbieten und abdecken können. Dann gibt es dazu dann eben erstmal Gespräche mit den jeweiligen Stellen, bis dann sich daraus langsam herausformt, sozusagen, was der eigentliche Einsatz wieder dann aussehen wird. Natürlich dann auch die Finanzierungsfrage, je nachdem, ob wir das dann aus Spendengeldern finanzieren oder ob es dann zum Beispiel Gelder von irgendwelchen Stiftungen oder sowas gibt. Und dann, wenn das alles steht, wenn sozusagen das Projekt auf dem Papier steht, dann geht's los in die Umsetzung. Das heißt, die ganze Logistik, Material besorgen, falls wir nicht alles vor Ort haben. Gleichzeitig gibt es dann meistens nochmal ein kleineres Team, was schon mal vorfährt sozusagen und ein sogenanntes Assessment macht, also sich vor Ort nochmal selber ein Bild zu machen, vielleicht auch nochmal nochmal in den Krankenhäusern vorbeizuschauen. Oder bei den zuständigen Ministerien vor Ort, wenn es sowas gibt. Wenn es jetzt weniger so eine staatliche Geschichte ist, sondern dann eher um, weiß ich nicht, zum Beispiel Refugee Support oder so, ja, fährt man halt in die Region und klappert dann verschiedene Orte ab und kommt mit den Leuten einfach ins Gespräch, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie ist die Lage vor Ort und was wird gebraucht. Und dann gleichzeitig zur Logistik läuft dann auch das Crewing an. Das heißt, wir schreiben dann in unseren Pool, den wir haben, aus ja, Ärztinnen, Krankenschwestern, Logistikern, Technikern, was auch immer, schreiben wir dann Anfrage, dass so ein Einsatz geplant ist für den Zeitraum und schauen dann, wer sich zurückmeldet. Gegebenenfalls machen wir dann auch nochmal gezielte Aufrufe, dass wir Leute suchen. Ja, und wenn das dann alles irgendwann steht, Logistik klar ist, das Team klar ist, dann kann es im Prinzip dann losgehen in den Einsatz. Und ja, je nachdem, wie der Einsatz dann eben aussieht, muss man dann vor Ort immer schauen, wie man sich dann einrichtet. Ob das, genau, wenn es irgendwie mit offizieller Auftrag ist, dann kann man dann natürlich auch ein bisschen anders auftreten als jetzt zum Beispiel beim Refugee Support in Bosnien, wo wir ja doch auch immer ein bisschen unter dem Radar bleiben mussten, weil das ja eigentlich nicht so sehr gewollt war von der bosnischen Regierung, dass da Geflüchtete irgendwie unterstützt werden.
Du hast vorhin gesagt, ihr seid viel auch in Krisen- und Kriegsgebieten unterwegs. Das bringt ja auch große psychologische Belastungen mit sich für die Leute, die dann mit euch quasi unterwegs sind. Wie geht ihr damit um?
Also es gibt im Vorfeld, gibt es natürlich für die Leute, die dann gecrewt werden, die dann mit auf den Einsatz gehen, gibt es Trainings und Briefings bei uns, in denen wir natürlich schon mal auf die Situationen vorbereiten, je nachdem, was das dann auch für ein Gebiet ist, in das wir da gehen, sind natürlich auch nur bestimmte Leute überhaupt, ja, werden bestimmte Leute überhaupt nur gecrewt, die halt schon eine gewisse Erfahrung auch in solchen Gebieten haben, die dann auch schon wissen, was auf sie zukommen kann. Viele Leute arbeiten ja auch selber schon im Rettungsdienst oder sowas und haben da schon einen gewissen Umgang auch natürlich für sich. Allerdings, genau, gibt es bei uns auf jeden Fall mit den Trainings, den Briefings, sprechen wir da natürlich da auch schon drüber, was einen erwarten kann. Da wird dann auch schon darauf hingewiesen, dass wir auch ja, so einen psychologischen Support haben. Also bei uns kann jeder im Vorfeld, währenddessen, danach, wie auch immer, auf Wunsch sich genau mit einem Pool an Psychologinnen, Psychologen oder an so Therapeuten, die wir haben, auseinandersetzen, sich melden und sagen, hey, wie geht's dir? In der und der Situation irgendwie geht es gerade nicht so gut, da bräuchte ich Unterstützung. Das geht auf jeden Fall. Und was den Teams selber auch hilft, ist natürlich, während des Einsatzes finden halt regelmäßige ja, Besprechungen statt. Also mindestens einmal am Tag, dass man sich dann entweder am Anfang oder am Ende mal zusammenfindet, den Tag bespricht und dann natürlich auch mal ja, abcheckt, wie geht es denn eigentlich den anderen im Team, welche Situationen waren denn heute vielleicht irgendwie besonders belastend. Also im Team, gerade wenn es dann wirklich Kriegsgebiete sind und wirklich, also wie jetzt zum Beispiel unsere Teams in Gaza oder so, was ja wirklich ja, so mit die schwierigste Umgebung eigentlich ist, wo man sein kann, da macht es einfach wirklich ganz viel das Team vor Ort aus, die sich da gegenseitig dann auch auffangen.
Wir haben jetzt schon ganz viel über Einsatzvorbereitungen, Einsatzorte gesprochen. Kannst du ganz kurz sagen, wo seid ihr überhaupt gerade im Einsatz? Gaza hast du gerade schon erwähnt und wie ist überhaupt die aktuelle Lage für euch da?
Gerade sind wir in der Ukraine. Also da sind wir seit Kriegsbeginn, seit mittlerweile 3 Jahren schon leider. Und in Gaza, Sudan versuchen wir gerade noch reinzukommen, aber auch da ist es ziemlich schwierig. Genau, in Ukraine merken wir, dass es auf jeden Fall zunimmt, was gerade Angriffe angeht. Also wir haben auch ein Team in Dnipro. Da hat es massiv zugenommen, was Drohnen angeht. Und in den 3 Jahren bisher waren immer mal wieder, ja, sag mal so Spitzen zu merken von Angriffen. Aber im Prinzip, also so Luftalarm haben unsere Teams da eigentlich regelmäßig. Allerdings jetzt natürlich auch mit der ganzen politischen Situation und dem nicht wissen, wie es so richtig weitergeht, merkt man dann schon vor Ort auch, dass die Leute verunsicherter sind. Und ja, diese Angriffe, die da eben zunehmen, ist gerade ganz deutlich spürbar. Eben auch auf die Angriffe auf die Infrastruktur und dass sich da gerade ja, viel bewegt oder eben auch nochmal versucht wird, da den Standpunkt klar zu machen. Von russischer Seite aus. Es ist also ja, schon ein Stück weit gefährlicher geworden. Für Gaza ist es gerade extrem geworden, hat sich gerade extrem verschlechtert, die Situation. Also die war ja vorher schon heftigst, aber jetzt gerade gestern mit einem Kollegen gesprochen, der jetzt gerade vor Ort ist, der meinte, er hätte nicht geglaubt, dass es vorher irgendwie sowas wie Samthandschuhe gegeben hätte, aber offenbar wurden die jetzt doch auch nochmal ausgezogen. Also ja, diese Unerbittlichkeit, mit der da gerade die Bombardierungen stattfinden, meinte er, haben auf jeden Fall nochmal deutlich zugenommen zu dem, was vor der Waffenruhe aufgetreten ist. Mittlerweile werden die Angriffe oder diese Bombardierungen, die früher noch durchs israelische Militär auch so angekündigt wurden, werden mittlerweile immer seltener angekündigt. Das heißt, ja, die normale Bevölkerung, die Menschen wissen nicht, wann irgendwo was passiert und können sich dementsprechend nicht darauf vorbereiten. Und im Prinzip kannst du dich jederzeit dann überall treffen. Diese humanitäre Zone, die vorher ausgewiesen wurde, die, also humanitäre Zone in Anführungsstrichen, weil die auch damals nicht davor geschützt hat, dass da Kämpfe stattfinden. Aber auch die gibt es so nicht mehr wirklich. Und ja, wie gerade gesagt, also es finden jetzt überall Kämpfe statt oder überall wird bombardiert. Die Leute haben keine Möglichkeit, sich da irgendwie darauf vorzubereiten. Vor der Waffenruhe gab es eben die Möglichkeit, über die WHO den beiden Kriegsparteien mitzuteilen, ja, wo wir uns aufhalten, wo wir vielleicht irgendwie hinfahren, Patienten abholen oder sowas. Und dieses Notification-System gibt es jetzt auch nicht mehr. Ich meine, also es war vorher natürlich auch keine hundertprozentige Sicherheit. Wenn man jetzt sich daran erinnert, die Mitarbeiterinnen von der World Central Kitchen, die getötet wurden, das war im Prinzip auch bekannt, dass die da unterwegs sind. Aber ja, mittlerweile, also ohne dieses System ist das einfach kein gutes Gefühl, dass man irgendwie keinen Kommunikationsweg mehr hat, mitzuteilen, wo man sich aufhält und was man macht. Die Grenzen sind jetzt geschlossen für humanitäre Hilfe, aber auch für kommerzielle Waren und so, seit 3 Wochen mittlerweile. Das heißt, in Gaza steigen die Preise auch gerade wieder massiv und ja, so langsam merkt man auch wieder dann überall den Mangel an Lebensmitteln, Treibstoff und ja, allem, was man so tagtäglich braucht. Das heißt, wenn das so weitergeht, wird das auch nicht lange dauern, dass die Leute halt wieder vor Ort hungern. Ja, insofern ist gerade die Situation in Gaza deutlich beschissener als vor der Waffenruhe.
Du hattest vorhin noch den Jemen erwähnt, dass er versucht, da Fuß zu fassen. Kannst du da noch was zu sagen? Nee, Sudan.
Also in Jemen haben wir es auch versucht, ist aber schon länger her. Ja, im Sudan versuchen wir schon seit längerem Fuß zu fassen. Das ist aber auch tatsächlich ja, recht kompliziert, da die Visa-Fragen zu klären, dass wir dann einen Zugang kriegen, die richtigen Ansprechpartner da zu finden. Das ist bisher leider alles nicht so richtig erfolgreich gewesen. Wir probieren es noch weiter. Problem ist auch gerade, dass die Gelder dafür erstmal eingefroren sind. Das wären Gelder vom Auswärtigen Amt gewesen, die jetzt aber durch die Neuwahlen und so dann erstmal eingefroren wurden. Also es ist so ein bisschen, ja, am Anfang lag es daran, dass wir halt keinen Zugang bekommen haben und das Geld dafür aber hatten. Und jetzt ist es eher so ein bisschen andersrum. Ja, also wir beißen uns so ein bisschen die Zähne gerade dran aus, aber mal schauen. Wir sind noch ganz zuversichtlich, dass es vielleicht noch was werden könnte. Und dass wir auch dann im Sudan in den Krankenhäusern mit unterstützen können.
Mal abgesehen von diesen operativen Herausforderungen, die eure Einsätze mit sich bringen, also dass ihr keinen Zugang bekommt oder dass die Grenzen zu sind, dass Krieg herrscht und auch die Leute, die für Cardus arbeiten, aktuell super gefährdet sind, auch einfach verletzt zu werden oder getötet zu werden. Was sind so sonst eure größten Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen ihr gerade so zu tun habt?
Schwierigkeiten sind auf jeden Fall Finanzierung. Das ist ja fast immer. Allerdings ist jetzt schon auch einfach deutlich zu merken, also Spendenbereitschaft geht allgemein ein bisschen runter. Kann man drüber spekulieren, warum das so ist, aber ich meine, ja, während irgendwie alles andere teurer wird, sitzt das Geld dann nicht so locker. Ich glaube, die Leute oder viele Leute sind auch ein bisschen, ja, nicht genervt, aber vielleicht auch einfach ein bisschen überfordert von der Schlagzahl von den Krisen und von Dingen, die gerade aus dem Ruder laufen, dass da vielleicht auch einige Leute gerade eher so ein bisschen Abstand brauchen und sich nicht mit solchen Themen so sehr beschäftigen wollen. Ja, das ist das eine Problem. Dann sehen wir natürlich auch das Problem auf uns zukommen durch die durch die politischen Ereignisse in den USA, die ja auch eins der größten Geberländer waren, was so Finanzierung angeht und auch natürlich viele eigene Projekte in zahlreichen Ländern hatten. Das wird auf jeden Fall auch noch, glaube ich, an vielen Stellen ein Problem werden. Ja, darüber hinaus natürlich die ganze allgemein politische Situation, in der man gerade nicht das Gefühl hat, dass es weniger werden würde, was Krisen und Kriege angeht, während gleichzeitig zum Beispiel die Völkerrecht oder auch das humanitäre Recht ausgehöhlt wird oder einfach nicht mehr so viel Beachtung findet. Also Angriffe auf humanitäre Helferinnen oder medizinisches Personal nehmen halt in jedem Konfliktgebiet zu, und also so Schutzzeichen oder sowas hat man manchmal den Eindruck, dass so ein Rotes Kreuz eher zur Zielscheibe wird, als dass es irgendwie schützt. Das sind auf jeden Fall Probleme, die wir gerade haben und die wahrscheinlich auch noch ein bisschen zunehmen werden.
Gut, ich würde ganz gerne noch mal kurz das Thema wechseln. Und zwar hast du ganz am Anfang gesagt, Cardus ist so aus dem Fusion-Umfeld quasi entstanden. Aber Cardus hat ja auch irgendwie eine ganz gute Beziehung zur linken oder linksradikalen Szene. Also, ne, ihr verkauft euren Merch über Black Mosquito und einen anarchistischen Mail-Order zum Beispiel. Kannst du was dazu sagen? Wie ist es dazu gekommen, dass die Beziehung zur linksradikalen Szene so gut ist?
Ich denke, es kommt daher, dass natürlich viele der Leute auch gerade vom Anfang kommen natürlich eben auch aus solchen Kreisen, haben politische Einstellungen, die man in vielen Dingen teilt und demnach auch natürlich die Umfelder, die man dann irgendwie mitnimmt und vielleicht auch für seine Sachen begeistern kann. Cardus schließt auch so ein bisschen eine Lücke vielleicht zwischen so einem Aktivismus und humanitärer Hilfe eben. Oder es gibt ganz einfach auch große Überschneidungen, würde ich sagen, zwischen den Vorstellungen oder Idealen, die man so in der humanitären Hilfe hat und den politischen Einstellungen in der linken Szene auch. Und das ist auch dann einfach natürlich so ein bisschen historisch gewachsen, ne? Wie ich am Anfang schon gesagt habe, also wir wussten ja auch nicht, wo das Ganze hinführen wird, als wir dann damals in Nordostsyrien angefangen haben. Und dann macht man halt kleine Schritte, dann schaut man, naja gut, die Einsätze, wie können wir die finanzieren? Lass doch mal ein paar Soli-Shirts drucken, wer kann die dann verkaufen, was für Netzwerke oder wen im Netzwerk haben wir denn oder was für Leute gibt es denn, die da drin gut sind und die das eh schon machen? Genau, da waren wir dann sehr froh, dass wir damals mit Black Mosquito dann jemanden gefunden haben, der uns dann auch immer noch erhalten geblieben ist. Andererseits gab es natürlich auch mit so einem Umfeld auch manchmal die eine oder andere Auseinandersetzung, weil in manchen Punkten dann vielleicht humanitäre Hilfe und irgendwie linksradikale Ansichten dann doch nicht so ganz Hand in Hand gehen oder zumindest bei einigen Personen nicht so ganz Hand in Hand gehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel überlegen, damals, weil wir angefangen haben, Nordostsyrien, Rojava, war natürlich große Solidaritätswelle. Da waren wir dann, glaube ich, so ein bisschen am Anfang in der Wahrnehmung auch so eine Rojava-Soli-Organisation, einfach weil wir da angefangen haben, weil wir da viele Jahre lang dann waren. Und ist dann für einige Leute ist dann ein bisschen aufgestoßen, dass wir dann zum Beispiel in Mosul im Irak, als wir da diesen Traumastabilisierungspunkt, also so relativ kurz hinter den Frontlinien, sind das so Punkte, wo dann Verletzte erstmal hingebracht werden, die werden dann da soweit versorgt, dass man sie dann weiter transportieren kann in Krankenhäusern. Dass wir da auch immer gesagt haben, naja, na klar, würden wir auch Menschen behandeln, die irgendwie dem IS angehören oder so. Weil es da dann halt einfach wieder um die humanitären Werte sozusagen geht. Da hatten wir dann in den Kommentarspalten natürlich schon auch manchmal negative Kommentare, wie das denn gehen würde und dass das doch als so eine linke Organisation doch eigentlich gar nicht möglich wäre. Wir sind aber halt im ersten Sinne erstmal eine humanitäre Organisation und dann erst im zweiten Schritt, würde ich sagen, eine Linke oder haben halt hauptsächlich Leute mit einem linken politischen Hintergrund. Oder auch jetzt natürlich der Einsatz in Gaza, auch schwierig, weil natürlich absolut emotional und politisch aufgeladen. Und da kriegen wir natürlich auch von, zwischen irgendwie von Terrorunterstützern bis ja, Steigbügelhalter Israels oder so ist dann halt auch alles dabei. Also es ist so ein bisschen ambivalent manchmal, aber ich glaube letzten Endes fühlen wir uns alle schon irgendwie einer linken Szene zugehörig.
Ich würde ganz gerne kurz noch auf euren Makerspace zu sprechen kommen. Ihr habt ja eine eigene Werkstatt in Berlin, in der ihr ganz viele Dinge baut. Warum macht ihr das? Wie ist es zu diesem Makerspace gekommen? Welche Bedeutung hat er für euch?
Ja, der Makerspace ist ja, im Prinzip eine Werkstatt und auch ein, ja, ein Ort, in dem man dann sich ein bisschen ausprobieren kann und Prototypen bauen, wenn man eine Idee hat aus den Erfahrungen, aus dem Einsatz heraus. Wie könnte man vielleicht irgendwie Einsatzmaterial anpassen oder was fehlt denn noch? Wo gibt es vielleicht eine Lücke oder wo gibt es zwar vielleicht Lösungen für, die sind aber einfach viel zu teuer und erschwinglich. Und wie kann man das vielleicht in günstiger selber produzieren? Angefangen hat das Ganze mit unserem Mobile Hospital. Also da haben wir aus alten THW-LKWs haben wir ein mobiles Krankenhaus gebaut, was wir dann auch nach Nordostsyrien gebracht haben, weil wir einfach gesehen haben, okay, gibt da halt den Bedarf, es gibt viele irgendwie abgelegene Orte, die nicht richtig medizinisch versorgt sind. Fronten verschieben sich irgendwie relativ schnell. Das heißt, wenn man irgendwo ein Krankenhaus aufbaut und ein paar Monate später, ja, ist dieses Krankenhaus dann vielleicht schon mitten in der Frontlinie oder man, ja, wird dann geplündert, zerstört, wie auch immer. Ist natürlich mit einem mobilen Krankenhaus ganz praktisch. Das kann man einpacken und einfach verlegen. Wir hatten mal ein Projekt im Makerspace. Da ging es darum, das Vitalparameter-Monitor, also im Prinzip das Gerät, was, wenn man im Krankenhaus liegt, dann angeschlossen wird, wo dann Blutdruck, Sauerstoffsättigung und sowas angezeigt wird. Da haben wir in einem Projekt mit Hochschulen zusammen nachgebaut in günstig. Das ist im Prinzip eine Plastikkiste, wo dann die ganzen einzelnen Teile drin verbaut sind. Das war weniger gedacht, um damit jetzt irgendwie groß in Serie zu gehen oder damit tatsächlich in Einsatz zu gehen, sondern es ging vor allem darum, so ein bisschen zu zeigen, dass so Medizintechnik heutzutage, also ja, es ist verdammt teuer, meistens nicht reparierbar. Und da ging es ein bisschen darum, zu zeigen, wie einfach die Technik dahinter eigentlich ist. Und auch so ein bisschen den Weg zu zeigen von, naja, an staatlichen Universitäten werden Leute ausgebildet, wird gezeigt sozusagen mit öffentlichen Geldern, wie man solche Geräte baut. Und in den großen Firmen wird ihnen dann gezeigt, wie man die Geräte so baut, dass man sie selber nicht mehr reparieren kann. Und da so ein bisschen drauf aufmerksam zu machen, dass das einfach ein Problem ist. Gab es damals dieses Projekt bei uns im Makerspace. Und wir suchen gerade nach neuen Räumen. Also falls jemand noch in Berlin eine Idee hat, wo es eine große Halle gibt oder dergleichen, dann schreibt uns gerne einen Hinweis.
Meine letzte Frage, wie kann man euch unterstützen? Was für eine Unterstützung wünscht ihr euch?
Uns kann man unterstützen, indem man natürlich selber spendet oder Veranstaltungen auf die Beine stellt, in denen für uns und unsere Arbeit gesammelt wird. Du kannst auch gerne anfragen, Infomaterial, was man verteilen kann oder vielleicht auch einen Vortrag halten, kann man auch organisieren. Ansonsten suchen wir immer Leute, die bereit sind, in Einsatz zu gehen, die ja, technische Skills haben oder eben medizinische Ausbildung. Da kann man sich gerne bei uns melden, dann muss man auch keine Sorge haben, dass man dann irgendwie direkt in irgendein Kriegsgebiet geschickt wird, sondern wir schauen dann natürlich auch genau hin, wer für welchen Einsatz geeignet ist. Genau, dann ist man halt bei uns in einem Pool mit drin und wenn es dann irgendwann darum geht, dass wir Leute brauchen, dann können wir eben diesen Pool anschreiben und dann kann man sagen, hier, ich passe oder das Profil passt auf mich und ich würde gerne mit in den Einsatz gehen. Man kann uns in der Werkstatt unterstützen, kann gerne einfach mit uns Kontakt aufnehmen und sagen, Leute in Berlin sind und sagen, sie möchten gerne irgendwie regelmäßig aktiv werden, von ja, vielleicht in Öffentlichkeitsarbeit mitarbeiten oder in der Werkstatt mal was schrauben, irgendwie eine Veranstaltung planen. Genau, dann meldet euch gerne bei uns.
Alles Wichtige zu Cardus und ihrer Arbeit findet ihr unter cardus.org.
In Fokus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr ein Interview mit der Nothilfeorganisation CADUS vom anarchistischen Radio Berlin. Hier hörtet ihr eine leicht gekürzte Fassung. Die komplette Fassung hört ihr auf freie-radios.net und das Interview wurde im März 2025 geführt.